Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei, in alter und neuer Frische, Dr. Peter Hettenbach. Peter, bist du fit?
Natürlich, ich bin ja immer fit, das weißt du doch.
Sehr schön. Ich bin Katharina Ivankovic. Wir haben heute ein, ja doch, spannendes Thema. Steuern sind zwar sonst nicht so spannend, aber ich glaube,
auf das Thema... Und wir machen auch keine Steuerberatung.
Nee, nimmer niemals. Aber ich glaube, auf das Thema haben jetzt viele gewartet und es gibt News.
Inklusive mir.
Die Sonderaffa ist da und wir durchleuchten jetzt einfach mal, was das bedeutet. Let's go! Peter, an deiner aktuellen Laune entnehme ich, dass du nicht vollkommen enttäuscht von der Entscheidung bist, die jetzt reinkam.
Na, ich denke, das Signal für die Baubranche, dass ein bisschen was sich tut, ist wichtig.
Ja.
Und wir wollen ja, dass die Märkte wieder in das Gleichgewicht kommen. Wir haben ja mehrfach erzählt, es gibt viel Nachfrage und kein Angebot, was wahrgenommen werden kann. Und wir klären mal, inwiefern das ein Schritt ist, was wir jetzt mit der degressiven AFA erleben.
Okay. Wo fangen wir am besten an?
Vorne.
Danke.
Also grundsätzlich gibt es AFA, die Abschreibung von Gebäuden, also im Prinzip den Wertausgleich, oder die ursprüngliche Idee war ja kaufmännisch, dein Gebäude verliert ein bisschen an Wert pro Jahr und das musst du pro Jahr wieder reinstecken, damit der Wert erhalten bleibt.
Also und da sowas geht man, wie gezwungene Rückstellung.
Genau, ja. Und da geht man davon aus, so vom ganz vereinfacht, dass 2% vom Gebäudewert im Prinzip im Jahr wieder investiert werden müssen, dass das Ding im Prinzip auf einem gleichen Wertniveau bleibt.
Mhm.
So. Und da gibt es verschiedene Abschreibungsmodelle zwischen 100 Jahre und 50 Jahre Nutzungsdauer. Und das Übliche in der Immobilienbranche waren 2%.
Also 50 Jahre Nutzungsdauer.
Also 50 Jahre Nutzungsdauer. Und dann wurde jetzt ganz dick diskutiert, um diese Probleme im Markt und die hohen Zinsen auszugleichen, diese AFA auf 6% zu erhöhen, degressiv. Das heißt also, die bleibt nicht immer gleich, sondern die nimmt ab, weil sich dieser Wert immer auf den Restwert des Gebäudes bezieht. Und da der jedes Jahr ein bisschen weniger wert wird, ist das also im Prinzip eine Kurve, die im Prinzip gegen Null geht.
Und die Idee war quasi schon mit der ersten Steuererklärung nach dem Kauf schon eine gewisse Finanzspritze an den Käufer, die Käuferin zurückzugeben, um die erhöhten Kaufkosten an der Stelle ein bisschen abzufedern.
Genau, die ursprüngliche Idee war 6% und das können wir gleich sagen. In dem, was jetzt verabschiedet worden ist, sind wir bei 5.
Mhm.
Also 5% Reduzierung des Werts im ersten Jahr.
Finde ich großzügig, muss ich sagen. Hättest du damit gerechnet, dass sie so nah am ursprünglichen Vorschlag verabschieden?
Na, ich würde anders dran gehen. Wir wissen ja, dass momentan der Neubau unerschwinglich ist und mich interessiert jetzt mal wirklich, was heißt denn das für alle Käufer, für alle Investoren tatsächlich so mal in pauschalen Schätzwerten? Wie verbilligt sich das in der monatlichen Rate? Wie schlägt das auf die Miete durch? Da möchte ich heute gern ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Das können wir doch machen.
So machen okay. Wir das.
Gut. Wir haben ja online ein Beispiel gefunden von einem Maklerunternehmen, was da schon wirklich sehr pionierhaft direkt rangegangen ist und gesagt hat, wir gehen mal ergänzend zu den Preisen, den Kaufpreisen, die man da nennt, geben wir eigentlich dem Kunden eine Gesamtaufstellung inklusive potenzieller Kaufnebenkosten, inklusive einem Finanzierungsbeispiel. Wir bringen rein, dass wir KfW-Förderungen mit reinbringen können, die einen günstigeren Kredit und Zinssatz an der Stelle haben. Und dann machen wir sogar eine Cashflow-Betrachtung, eine erste, um denen zu zeigen, wie diese neue AFA sich dann tatsächlich für einen selbst auswirken könnte.
Und du hast uns jetzt eine Excel-Tabelle mitgebracht, die 600 Spalten breit und 400 Zeilen lang ist.
Nö, wir gehen dieses Beispiel jetzt einfach mal gemeinsam durch. Aber wir werden euch natürlich auch auf unserem Instagram-Profil lagebericht-podcast nochmal alles anschaulich darstellen und auch ein eigenes Rechenbeispiel nochmal reinpacken, damit ihr das versteht, weil Zahlen im Podcast rüberbringen ist manchmal ein bisschen mühsam.
Und ich bin ja auch schon älter und verstehe das so im Detail ja. nicht mehr.
Also bevor es jetzt in den Zahlensalat geht, ich höre von dir Unterstützung dafür, dass das jetzt passiert ist. Wir haben ja auch schon viel darüber gesprochen, dass der Neubau Hilfe braucht.
Das ist zumindest das Ziel und mal schauen, wo wir am Ende unseres Podcasts stehen. Vielleicht noch vorab, das Ganze ist ein Baustein in diesem sogenannten Wachstumschancengesetz, das ja lang hin und her diskutiert worden ist. Und am 22.03., also jetzt relativ neu diesen Jahres, ist dann im Vermittlungsausschuss diese 5% degressive AFA verabschiedet worden. Das heißt, das, was wir jetzt an Angebote sehen, heißt tatsächlich, kann auch dann steuerlich geltend gemacht werden. Also,
und für wen trifft gilt. Das zu?
Das ist ein ganz interessanter Punkt. Also es ist nicht für die, die eine eigengenutzte Immobilie haben, sondern es ist nur für Neubau und es ist gezielt für das Thema Mietobjekte gemacht. Und da haben wir ja einen Engpass.
Also Kapitalanlagen, meinst du mit Mietobjekt?
Ja.
Okay. Dann gucken wir uns das Rechenbeispiel einfach mal an. Wir haben hier ein Objekt, wo steht, ist erstmal nicht weiter wichtig. Kaufpreis 295.000. Falls ihr nicht mit dem Taschenrechner rangeht, wäre ich euch sehr verbunden, wenn ich ab jetzt 300.000 zahlen kann, um das einfach ein bisschen
also
einfacher zu machen.
Also kein Luxus-Apartment in Berlin?
Also es ist neu, es ist definitiv gehoben. Wir reden auch von einer 57 Quadratmeter Wohnung, also da ist durchaus noch ein solider Quadratmeterpreis dran, aber von der Gesamtsumme her erstmal in dem, was man noch als erschwinglich betrachten könnte. Einfach mal von der Summe her. Dann wird Grunderwerbsteuer draufgerechnet, Notar, Grundbuch und so weiter. Dann hat man einen Gesamtkosten von knapp 320.000. Es wird davon ausgegangen, dass man mit 85.000 Euro Eigenkapital reinkommt, was durchaus noch realistisch ist. Also es ist keine utopische Schönrechnung dieser Betrachtung. Und ergibt dann in Summe einen Finanzierungsbedarf von etwas unter 235.000 Euro.
Also wir reden über Objekte, die so zwischen 5.500 und 6.500 Euro pro Quadratmeter kosten.
Genau. So, dann wird sogar ein Beispiel für die Finanzierung gegeben. Die wird gesplittet in KfW-Darlehen in Höhe von 100.000 Euro, was einen niedrigeren Zinssatz von 2,91% hat und dann ein traditionelles Annuitätendarlehen für den Restbetrag von 135.000 Euro, das mit einem Prozentpunkt mehr 3,9% hat. Wichtig, KfW-Darlehen hat eine Tilgung von 2%. Das Annuitätendarlehen hat eine verhältnismäßig geringe Tilgung von 1,25%. Das ist vielleicht ein Punkt, wo man ansetzen sollte. Das wird nicht jede Bank jedem so erlauben. Mit 1,25%.
Heißt auf Deutsch bei bester Bonität, also wenn du Geld hast und keins mehr brauchst.
Bester Bonität, Historie mit der Bank, Sicherheiten zum Hinterlegen, so Zeugs. Also 1,25 ist im aktuellen Kreditklima schon sehr gering.
Und heißt auch nicht, dass du nach 20 Jahren deine Schulden abbezahlt hast.
Richtig, das darf man an der Stelle nicht vergessen. Gibt aber dann im Schnitt für die Gesamtdarlehenssumme, die man sich da holt, einen durchschnittlichen Sollzins von 3,48%. Wir sagen mal 3,5% und eine Tilgung von durchschnittlichen 1,57%. Und damit muss man sagen, ja, damit hast du es definitiv nicht in 20 Jahren abbezahlt, außer du kannst sehr großzügig Sondertilgen an der Stelle.
Ja. Also, aber wir sind ja jetzt bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 3,5% etwa, bevor wir dieses ganze Abschreibungsthema behandeln.
Mhm.
Heißt jetzt auch schon, die Märkte kommen so ein bisschen in ein vernünftiges Niveau.
Ja.
Ich bin ja schon älter und habe erzählt, vor 20 Jahren, als der Silber-Opodeldoc noch da war, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nein.
Kindersendungen aus meiner Kindheit.
Okay. Fernsehen in deiner Kindheit?
Ja, da gab es schon elektrisches Licht, fließendes Wasser und wir hatten auch Fernsehen.
Wahnsinn.
Und wir kommen jetzt also bei 3,5% wieder in Verhältnisse.
3,9. Ja, ich denke, mit unter 4% kann man arbeiten.
Kommt man in Verhältnisse und das sieht ja so aus, als würde bis zum Jahresende sich da noch ein bisschen noch was unten bewegen. Also auch das ist ein wichtiges Signal im Markt. Ja, das sind Verhältnisse, die hatten wir vor 20 Jahren auch.
Ja. Diese Berechnung ergibt also monatlich eine Belastung in Höhe von 988 Euro. Also etwas unter 1000 Euro. Wo man sagen muss, für jemanden mit einem soliden Einkommen, also das wäre auch etwas für jemanden in meinem Alter, der jetzt schon ein bisschen was gearbeitet hat, der ein solides Einkommen hat, weil 1000 Euro zahlst auch an Miete.
Also wir gehen ja auch immer so etwa von 30% vom Netto aus. Also jetzt darf jeder in seinen Geldbeutel schauen, heißt in etwa 3000 Netto sind da drin.
Richtig. Also es ist nicht günstig, definitiv nicht. Wir reden von 57 Quadratmetern. Aber wer sich in Städten und im Umfeld von Städten schon mal umgeschaut hat, der weiß, mit 1000 Euro monatlicher Belastung für Wohnen bist du erstmal noch gar nicht so verkehrt unterwegs. Was hier nicht drin ist, ist Hausgeld oder ähnliches. Das sollte man noch im Hinterkopf behalten.
Und Nebenkosten.
Genau, Strom, Hausgeld, Nebenkosten. Also das ist nicht die gesamte Belastung für Wohnen. So, dann haben sie ein Rechenbeispiel für die Fremdvermietung quasi gemacht und haben gesagt, okay, eine Kaltmiete voraussichtlich abzüglich von Nebenkosten, Verwaltung, Rücklage, bleiben mir 9.700 Euro quasi netto Mieteinnahmen übrig.
Übersetzen wir es ein bisschen. Wir haben es ja nachgerechnet, etwa 15 Euro der Quadratmeter Miete.
Ja.
Also auch das ist, jo, lässlich.
Ja, also ist nicht günstig, aber für eine Wohnung in dem Baujahr mit der Größe, kleine Wohnungen haben ja höhere Quadratmeterpreise, ist es nicht utopisch und an der Stelle durchaus vergleichbar mit Sachen, die wir im Markt sehen. Dann sagt man, okay, deine monatliche quasi oder deine Annuität, das sind die monatlichen 988 mal 12, ergibt 11.861 Euro. Die ziehe ich von diesen Netto-Mieteinnahmen ab und bekomme dort erst einmal ein Defizit in Höhe von 2.870 Euro.
Also wenn du deine Rate, Zins und Tilgung vergleichst mit dem, was du an Miete kriegst, bei dem etwa 15 Euro zugrunde gelegt, ist da ein Minus von 2.000.
Von fast 3.000. 2.870, fast 3.000 Euro. Was für viele jetzt erstmal nicht so attraktiv wäre, denn da können wir später vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Es wird ja ganz gern angenommen, dass solche Wohnungen sich selber tragen sollen. So, das ist im aktuellen Markt durchaus schwierig. Und jetzt greift quasi das Steuerthema. Kriege ich das also nochmal ein bisschen aufgepolstert, um vielleicht einen positiven Cashflow zu bekommen. Und die haben dann darauf folgend diese 5% Sonderaffa einmal mit quasi draufgeschlagen. Ich zitiere, Steuererstattung voraussichtlich nach Abschreibung Zins und degressiver AFA nach dem ersten Jahr. Angenommen wird ein persönlicher Spitzensteuersatz von 42%.
Also da kann man auch nochmal sagen, wir können natürlich hier nur grob mal überschlägig eine Betrachtung machen. Es ist keine Rechtsberatung, keine Finanzberatung, keine Steuerberatung.
Nee, wir geben ja jetzt auch erstmal nur wieder, was wir online gefunden haben.
Aber für mich ist mal wichtig, ich nehme mal mit, Steuersatz höchst um die 42%.
Richtig. Und dort wird ermittelt, dass du eben im ersten Jahr, Achtung, die bleibt nicht so hoch, wir haben gelernt, die AFA ist degressiv, dass du im ersten Jahr 5.370 Euro bekommen würdest. Wir erinnern uns zurück, dein Defizit war etwas unter 3.000 Euro. Du bekommst 5.370 Euro on top. Ergibt an der Stelle nach diesem Beispiel einen positiven Cashflow, der gerundet 2.500 Euro ist. Und damit wäre das erstmal attraktiv. Also, nach diesem Beispiel.
Das sieht ja schon mal schön aus.
Ja.
Positive Zahlen sieht man gerne.
Ich wollte gerade sagen, nichts ist rot.
Und wenn du jetzt aber vielleicht, um ein bisschen in die Interpretation einzusteigen, dir anschaust, 5% Abschreibung pro Jahr heißt 50% nach 10 Jahren.
Mhm.
Also man tut so, als wäre dann die Immobilie zur Hälfte nicht mehr da.
Richtig.
Also gibt es dann einen Zweitmarkt, wo die Menschen sagen, jetzt hat da irgendjemand die erste Hälfte ja schon verdient. Ich kaufe dann die zweite Hälfte für einen halben Preis. Sie sparen,
das wäre mal nett.
Sie sparen das Doppelte nett. Der Hälfte.
Ja, dass man dann als Käufer hingehen könnte und sagen, ich kenne deine Steuererklärung. Ich weiß, was deswegen, du beim Finanzamt sagst, dass dieses Gebäude wert ist.
Und deswegen gibt es nur die Hälfte.
Genau.
Aber ich will damit natürlich deutlich machen, 10 Jahre sind schnell rum. Und wir gucken mal jetzt speziell, was in den ersten Jahren passiert.
Genau, das ist ja so ein bisschen das, was man, also viel abschreiben ist cool, weil du kannst erstmal viel auch absetzen, aber du hast halt auch viel abgeschrieben von deiner Bemessungsgrundlage, an der du die 5% ansetzt. Und wenn man sich 5% Schritte anschaut, du hast es gerade gesagt, nach 10 Jahren ist deine Bemessungsgrundlage um 50% geschmolzen. Das heißt, aus deinen 5.370 Euro sind 2.700 knapp geworden.
Und es wird immer weniger. Und deswegen genau. Muss man an der Stelle gleich noch einen Zusatz machen. Man darf nämlich nach dieser neuen Gesetzeslage wechseln zwischen dem neuen Modell, degressiv abschreiben 5%, oder linear abschreiben im alten Modell. Und natürlich gibt es jetzt irgendwann einen Zeitpunkt, wo es sinnvoll ist, in das alte Modell, in die lineare Abschreibung zu wechseln. Nämlich dann, wenn man nur noch 2 oder 3% hat. Mhm. Und deswegen muss man von vornherein im Prinzip mal schauen, was passiert da. Und wenn man sich das in Zahlen anschaut, ist man so etwa, wenn man 2% ansetzt bei 12, 13 Jahren, nachdem dieser Kipppunkt kommt.
Richtig. Also ich glaube, ich habe vorhin geguckt, ich glaube, das 13. Jahr ist der Break-Even, wo man mit 2% dabei ist. Angenommen, dass die lineare Abschreibung bei 2% bleibt.
So ist es.
Das ist ja auch noch ein bisschen ein Fragezeichen dran. Wenn die angehoben wird, kommt dieser Break-Even deutlich früher. Aber dann, wenn ich meine Kalkulation richtig gemacht habe, ab dem 14. Jahr sollte man auf die lineare Abschreibung switchen. Jetzt stellt sich also zunächst einmal Zwischenfazit. Es ist schön, mal wieder eine positive Kalkulation für eine Neubauimmobilie zu sehen. Das einmal einfach auch aus so einem Optimismusgedanken heraus. Es ist natürlich nicht zu vergessen, wir haben hier eine kleine Wohnung mit einem verhältnismäßig niedrigen Kaufpreis für ein Neubauobjekt und einem hohen Quadratmeter-Mietpreis.
Mit einem hohen Steuersatz.
Mit, richtig, dem höchsten angenommenen
Steuersatz. Also es geht nicht nur um die Wohnung alleine, sondern es ist immer die Kombination aus dem Käufer und der Wohnung.
Genau, also es wird angenommen, dass man das Maximum Mögliche quasi an Steuerrückerstattung dadurch auch wieder bekommt. Heißt, es wird auch sehr viele Beispiele geben, in denen am Ende kein positiver Cashflow rauskommt. Aber ein positiver.
Und es wird auch Fälle geben, wo das nach 2, 3, 4 Jahren schon ganz, ganz anders aussieht.
Richtig, richtig.
Also das ist für mich die wichtige Botschaft. Man muss genau hinschauen. Wir können nur mal, ich sag mal, Randbedingungen formulieren.
Ja.
Aber das ist nicht so, dass das Ding mit der schönen Zahl im ersten Jahr gerechnet ist.
Richtig. Und das wäre vielleicht auch etwas, also der Transparenz halber, wir haben dieses Rechenbeispiel bei der KSK Immobilien gefunden. Und der letzte Abschnitt, deswegen habe ich den ein bisschen weggelassen, ist Eigenkapitalrendite. Ich bin ja mit den 85.000 reingegangen, Eigenkapital. Und hier steht Ermittlung Eigenkapitalrendite pro Jahr, in Klammer, erstes Jahr. Und dann steht da Eigenkapitalergebnis vor Tilgung nach Steuern sind 6.000, blablabla. Das ist jetzt erstmal nicht wichtig, aber Eigenkapitalrendite pro Jahr steht 7,27% im ersten Jahr. Das wird hinten nicht nochmal deutlich gemacht, aber ich glaube, das ist etwas, wo man wirklich ganz, ganz klar sagen muss, das fällt sehr schnell ab. Also das Thema degressive AFA macht genau das, was man von ihr wollte, nämlich schnell viel Geld bereitstellen, potenziell viel Geld bereitstellen, aber sie nimmt halt auch schnell wieder ab. Das heißt, wenn es am Anfang die Kalkulation relativ knapp passt, dann reicht das unter Umständen als Käufer, Käuferin nicht aus. Also da muss man jetzt, glaube ich, sehr vorsichtig sein und ich würde immer, immer, immer mindestens eine 10-Jahres-Betrachtung, weil dann kann ich wenigstens die Immobilie wieder abstoßen, ohne quasi steuerbestraft zu werden.
Das wäre jetzt natürlich mein nächster Punkt. Nach 10 Jahren steuerfreier Verkauf, zumindest nach der heutigen Gesetzeslage. Also nehme ich die 10 Jahre mit und dann ab dafür.
Ja, Also es wäre cool, wenn du das nächste Mal mit deinem nächsten Punkt wartest, bis ich mit meinem aktuellen Punkt durch bin. Aber also an der Stelle, es muss langfristig durchgerechnet werden. Ich bin großer Excel-Freund. In diesem Szenario ist Excel euer Freund. Also es muss komplett durchgerechnet werden, weil das ist auch etwas, Mieterhöhungen fangen sowas nicht auf. Also das wird so nicht funktionieren. Das heißt, ihr braucht ordentlich Puffer am Anfang, damit die Kalkulation 10 Jahre später auch funktioniert. Jetzt zu deinem Punkt. Das war tatsächlich auch mein erster Gedanke, wo ich dann gesagt habe, bauen wir jetzt einen Markt, wo es attraktiv ist, wenn man quasi relativ kapitalstark ist, neue Bauobjekte zu erwerben, 10 Jahre zu halten, weil dann macht das mit der Abschreibung nicht mehr so viel Spaß, der Cashflow steht nicht mehr so schön da für mich als Anleger, dann stoße ich die ab und der neue Käufer hat kein Anrecht auf besagte Sonderaffe.
Genau, gilt nur für die Neubauten, nicht nach 5 oder 10 Jahren.
Wie finden wir das?
Das ist einfach ein Bestandsgebäude. Na, ich habe ja schon einen Vorschlag gemacht. Ich würde es dir dann für die Hälfte vom Kaufpreis übernehmen, weil ich deine Steuererklärung zwar nicht kenne, aber rechnen kann.
Vielleicht haben wir bis dahin so ein norwegisches Modell, dass wir alle von jedem alles im Internet nachgucken können. Da suche ich mir auch deine letzte Steuererklärung raus. Aber also einfach mal so gesagt, finde ich es aus einer Marktperspektive, also erstens, das hier ist eine wichtige Erleichterung und ein wichtiger, nennen wir es mal Mini-Turbo für die Bauträger und die Projektentwickler. Dass wir da jetzt also überhaupt wieder Bewegung in den Markt bekommen, um die Insolvenzen zu stoppen. Dahinter erstmal einen Punkt.
Vielleicht ohne dir hoffentlich vorzugreifen. Wenn du es dir auf die eigentliche Rate anschaust, etwa 20-30% Vorteil.
Richtig.
Und das ist, glaube ich, auch nochmal, was das untermauert, was wirklich den Start
im
auch wirklich
Jahr
als Initialzündung der Stadt ermöglichen kann.
Richtig. Also an der Stelle war nötig und ist, glaube ich, eine sinnvolle Maßnahme. Aus einer Gesamtmarkt- und Langfristperspektive. Wenn wir jetzt annehmen, und ich denke, das ist eine durchaus realistische Annahme, dass da jetzt natürlich sehr kapitalstarke Leute reingehen, dass da Investoren und Ähnliches rangehen, die nehmen also diesen Steuervorteil mit. Nach 10 Jahren ist das nicht mehr so spannend, der Case hat sich fertig gerechnet und das Objekt kann oder soll unter Umständen abgestoßen werden. Dann steht da quasi die, ich sage jetzt Normalbevölkerung, es ist trotzdem noch die besser verdienende Normalbevölkerung für ein 10 Jahre altes Objekt. Aber dann steht da quasi jemand vielleicht für Eigennutz, vielleicht so, ne? Also die eigentlich die gerade Leidtragenden im Immobilienmarkt sind, hat dann unter Umständen noch eine Wertsteigerung, die in den 10 Jahren passiert ist, zu bezahlen und keinen Steuervorteil.
Also du unterstützt mein Modell nicht, dass du mich subventionierst beim Verkauf.
Ja, also, ich meine, bei dir kann man das nicht sagen, weil du bist sehr schlecht im Bereich Ruhestand. Ich würde dir sagen, ich zahle doch jetzt schon deine Rente, aber du bist kein guter Rentner an der Stelle, deswegen lasse ich das lieber. Aber also langfristig gedacht, kommt das Geld nicht ganz unterstützend bei denen an, die vermutlich die größte Unterstützung bräuchten. Zum Thema, ich schaffe mein erstes Eigenheim oder ich schaffe mir meine erste Immobilie an. Dementsprechend für die Bauträger und die Baubranche jetzt definitiv ein nötiger Turbo. Ich glaube, wir sind uns aber auch an der Stelle relativ einig, dass die darauf jetzt erstmal anspringen, sehr, sehr, sehr kapitalstarke Marktteilnehmer sind. Und die kapitalschwächer sind, und damit meine ich nicht schwach, sondern schwächer als die Top-Leute, werden von diesem Kuchen nur sehr selten was sehen.
Genau, weil meine Traumvorstellung wird nach meiner Einschätzung nicht eintreffen, sondern du wirst sagen, schau mal, ich habe eine Top-Immobilie, die ist 10 Jahre alt, die ist ja noch neuwertig. Ich zeige dir mal, was für eine Mietsteigerung da gekommen ist. Und
es herrscht Wohnungsmangel,
und
die Nachfrage ist hoch.
Wir haben immer noch diesen Mangel in 10 Jahren mit Sicherheit, haben wir ja mehrfach drüber gesprochen. Lässt sich nicht so schnell wieder umbiegen. Und dann wirst du mir den Vervielfältiger nennen und sagen, kauf oder lass es.
Ja.
Und das mache ich dann, weil ich keine andere Wahl habe, ohne steuerliche Vorteile.
Ja. Man darf ja auch nicht vergessen, du hast ja nicht viel getilgt, ne? Du brauchst ja auch eine große Summe, um das Objekt bei der Bank auszulösen. Also, summa summarum, ja, eigentlich haben wir es schon hinreichend zusammengefasst. Erstens, die Rechnung wird nicht für jeden funktionieren. Es wird nicht immer ein positiver Cashflow rauskommen. Was ich dazu noch sagen wollte, und dafür kriege ich bestimmt auf die Mütze, wenn ich das jetzt hier Tausenden von Leuten auf die Ohren gebe. Aber ich bin da manchmal ein bisschen überrascht drüber. Ich bin ja immer mal wieder auch auf Veranstaltungen unserer Industrie. Ich unterhalte mich auch durchaus auch mit so kleinen Investoren. Na, wer halt so auf einen zukommt, wenn man so einen Vortrag gehalten hat. Und ich treffe immer wieder auf die Situation, dass Eigentümer, und damit meine ich Mehrfacheigentümer und damit Vermieter und Vermieterinnen, auf mich zukommen und sagen, wie sollen wir das denn machen als Eigentümer, wenn jetzt die Zinsen angepasst werden? Dann trägt sich so ein Objekt ja nicht mehr selbst. Und das wird quasi als Katastrophenszenario mir gegenüber dargestellt. Und dann muss ich manchmal ein bisschen an mich halten, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich nicht schmunzle, weil da steht jemand vor mir, der 10, 15, 20 Immobilien hat und sagt, wenn die sich nicht mehr vollkommen selber bezahlen, was mache ich dann? So, als würde man vor dem Ruin stehen. Und ich habe dann beim letzten Mal, als ich so ein Gespräch ein bisschen länger geführt habe, ich gesagt, naja, wahrscheinlich 1, 2, 3 davon verkaufen. Und kam nicht gut an. Antwort. Ja, wie? Ich meine, Sie, also das ist ja eine Anlage. Das ist ein Invest und ein Invest hat ein gewisses Risiko. Und wenn die Kalkulation des Marktumfelds sich so verändert, dass das Invest für Sie so nicht mehr funktioniert, muss man halt ein bisschen Kapital freimachen, müssen Sie 1, 2 davon unter Umständen verkaufen. Sagt er, ja, aber und das, so habe ich das ja kalkuliert, als ich die gekauft habe. Da habe ich gesagt, ja, aber ich, also wofür haben Sie die denn gekauft? Sagt er, Altersvorsorge. Ich meine, okay, prima. Das heißt, andere Altersvorsorgeformen, die man hat, also das, was ich natürlich vom Arbeitgeber quasi eingezahlt bekomme in die gesetzliche, aber auch alles andere, ETF-Sparen, Rentenversicherung, also Zeug, zahle ich ja ein. Und es zahlt kein anderer für mich mit ein, mit Ausnahme des Arbeitgebers, lassen wir mal stehen. Warum ist die Immobilie die einzige Art der Altersvorsorge, wo sich über die letzten Jahre im Bereich der Kapitalanlage so ein bisschen die Meinung etabliert hat, dass das vollständig, und das ist das, was mich wurmt, von jemand anderem bezahlt werden sollte?
Ja, also wir sind da natürlich an einem wirklich schwierigen Punkt. Ich schreibe gerade an meiner neuen Vorlesung und bin an dem Kapitel Investment.
Ja.
Und dann habe ich mit ganz komplizierten Grafiken angefangen und was sind alles die Einflussfaktoren und was muss man alles bezahlen und wie könnte man Schätzgrößen dafür finden. Und ich glaube, die Wahrheit ist einfach, wenn du heute guckst, früher gab es einen Liegenschaftszins, der hat sich aus dem Kaufpreis und dem Mietpreis gebildet.
Mhm.
Das war eine Zahl, die lag in der Größenordnung im Schnitt in der Bundesrepublik um 4%. War der schlechter, dann hast du halt noch ein bisschen Geld zuschießen müssen oder Steuereffekte reinrechnen müssen oder du warst auf dem Land in ganz schlechten Lagen mit hohem Risiko, dann hast du ein bisschen mehr Zins gehabt. Aber bei 4% war so in etwa das Gleichgewicht und ich erinnere mich noch genau, ich habe immer in meiner Vorlesung die große Zahl 4 an die Tafel geschrieben und jetzt hast du 3 verschiedene Zinsen.
Mhm.
Du hast auf einmal einen Mietzins, der mit der Mietpreisbremse reguliert wird.
Mhm.
Du hast aus dem Gebäude eigentlich einen erforderlichen Liegenschaftszins, der durch diese ganzen ESG-Vorgaben und so weiter, energetische Erneuerung und so weiter, dominiert wird. Und du hast jetzt noch einen Kapitalmarktzins dagegen stehen, den wir jetzt noch mit der AFA und Steuereffekten ein bisschen zusammenbringen. Und ich erinnere mich gern, hast du mal recherchiert an einen unserer Podcasts, wo du vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin eine Studie gebracht hast, wo das Thema
jetzt erschwinglicher ist, als es
wo gezeigt hat, alle Regulierungseingriffe führen vorübergehend zu einem gewissen Effekt, zu mehr Gerechtigkeit. Mhm. Aber nach 3, 4, 5 Jahren ist das wirklich wieder absorbiert. Und insofern, ja, ich glaube, dass der Kernpunkt ist, man muss den Markt frei werden lassen und nicht an jetzt 3 Stellen mit entsprechenden regulatorischen Maßnahmen versuchen, da eine Einigkeit zwischen Finanzmarktmietern und Eigentümern herzustellen. Das muss auf Deutsch wieder einsehens werden. Mhm.
Aber hast du nicht gesagt, du findest jetzt den Beschluss zur AFA gut?
Na, ich finde, ich habe ja gesagt, wir warten mal das Ende von unserem Podcast ab.
Okay.
Ich glaube, also zu viel Euphorie ist jetzt auch falsch. Wir haben es ja, ja eigentlich erklärt. Das ist ein toller Anschub. Mhm. Wir schauen mal, was man damit Schlimmes machen kann. Also nach 10 Jahren verkaufen, die Mietsituation hat sich nicht verbessert, Engpässe zu nutzen und dann zu sagen, wenn du dieses Ding jetzt abkaufen willst, möchte ich einen hohen Vervielfältiger haben. All solche Dinge muss man abwarten. Ich glaube, wir haben die kritischen Punkte alle beleuchtet und aufgezeigt. Ja. Ist natürlich nur eine Durchschnittsbetrachtung. Aber vor dem Hintergrund, glaube ich, ganz, ganz viel Positives, ganz, ganz euphorisch würde ich das nicht sehen.
Gehe ich mit.
Und du hast halt wirklich, ich glaube, durch die Eingriffe, die regulatorischen Eingriffe im Mietpreis, in dem, ich sag mal, Herstellungspreis und jetzt über das Thema Förderung und KfW-Darlehen hast du ja schon genannt, Kapitalmarktzins, wirklich das Thema, die Zinsen sind total unterschiedlich. Mhm. Ja, also wenn du mal schaust, was 2006 als das Thema Lehman kam, passiert ist, da waren wir in etwa bei 4,5%.
Ja.
Kapitalmarktzins, Liegenschaftszins und Mietzins. Und jetzt haben wir das alles auseinanderdividiert. Der Staat soll sich da raushalten, grundsätzlich.
Ja, also ich glaube, dieses Thema Stabilität, in Framework-Rahmenbedingungen zu schaffen, die stabil sind, die auch bleiben. Weil man darf jetzt auch nicht vergessen, ich wüsste nicht, dass irgendwo garantiert ist, wie lange die Sonder-AFA bleibt. Ich habe den Gesetzestext noch nicht gelesen.
Ja, jetzt wollen wir mal negativ werden.
Nee, ich meine einfach solche Eingriffe. Haben wir ja auch in den, also die Fördermittel sind solche Dinge, wo sich eigentlich jährlich die Umgebung verändern kann, auch unterm Jahr nochmal verändern kann, der Topf ist plötzlich leer und ich habe meinen Teil noch nicht bekommen und so. Also ich glaube, das Thema Unsicherheit und Unübersichtlichkeit und damit auch eine gewisse Komplexität, die da jetzt reingekommen ist, weil das ist keine Fingerrechnung mehr, wo ich als normaler Marktteilnehmender jetzt wirklich auch den Überblick behalten kann. Dazu fehlt mir meist auch die Datengrundlage.
Und das finde ich eigentlich das entscheidende Fazit. Ja. Es ist kompliziert.
Richtig. Und das zahlt so ein bisschen, also wir machen ja auch diesen Podcast und auch viel, viel von dem, was wir auch in Vorträgen und Ähnlichem machen, wenn es jetzt nicht die Fachvorträge vor den Profis sind, soll ja auch ein bisschen dazu beitragen, das ganze Thema Immobilien zugänglicher zu machen und transparenter zu machen. Und Zugang hat ja 2 Faktoren. 1 ist, verstehe ich überhaupt, wie der Zugang funktioniert. Also habe ich genug Durchblick und Einblick, um zu verstehen, wie es geht. Und dann gibt es natürlich auch den 2. Faktor von finanzieller Machbarkeit und Ähnlichem, die Zugänglichkeit hat. Dieses Thema ist jetzt natürlich etwas, wo ich sagen würde, die Zugänglichkeit für die breite Bevölkerung zum Thema Immobilien ist damit nur bedingt verbessert worden. Also ich habe die Befürchtung, dass damit, und ich möchte an der Stelle ganz klar ausklammern, dass das ein positiver Effekt für die Baubranche ist, ist gut und richtig und wichtig. Das klammern wir jetzt einfach mal aus. Wer dieses Geld bringt, soll ja mal egal sein. Ich befürchte, dass dadurch Finanzspritzen jenen gegeben werden, die sie nicht unbedingt benötigen und die vielleicht, ich sag mal, aus Spaß und weil es sich rechnet, dann eben so ein Objekt nochmal kaufen und nicht, weil man es selber benutzt, weil man eine sinnvolle Verwendung oder Ähnliches dafür hat.
Also du hast jetzt einen Unterschied gemacht zwischen den Bauunternehmern und den Projektentwicklern auf der einen Seite und Investoren, institutionelle Investoren, Versicherungen, Genau. Also, sowas in der Richtung.
Ich denke, die Maßnahme wird zu einer Verbesserung der Situation für bauende Unternehmen führen, weil es werden wieder Wohnungen verkauft werden. Wer diese Wohnungen kauft, das ist, worüber wir jetzt sprechen. Das heißt, es ist in keinster Weise irgendwie Verurteilung der Bauunternehmen an der Stelle. Aber ich befürchte eben, bei so einer Betrachtung, wenn man eben ein Investorenszenario so stark verbessert, dann werden es halt auch die Investoren und vor allem die Großen sein, die da recht schnell drauf anspringen und sowas nutzen. Und da muss man sagen, die kaufen ja sowas dann, weil es halt attraktiv ist und nicht, weil sie es brauchen. Und das ist halt beim Thema Wohnen, Grundbedürfnis, also ein Zeug, ne? Gerade, glaube ich, nicht unbedingt der beste Hebel, den wir gehabt hätten, um den Missstand auch im Bereich Wohnungsmangel zu beheben. Aber es ist mal ein erster Schritt. Ich glaube, es wird spannend zu gucken, was die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre bringen. Ich kann an der Stelle wirklich nur nochmal die Warnung aussprechen. Kalkuliert ein mindestens 10 Jahres, optimalerweise 15 Jahres Szenario, da habt ihr nämlich den Switch schon drin, oder 20 Jahres Szenario auf die lineare Abschreibung. Seid jetzt ganz, ganz vorsichtig darüber, was euch im Internet und überall erzählt wird, darüber, wie gut so ein Kaufszenario sich jetzt rechnet. Weil ich sehe es jetzt schon, die Überschriften auf den YouTube-Videos und in den Kursen und keine Ahnung wo, darüber, wie prima dieser Cashflow ist. Und dann wird da ein kleines Sternchen dran sein, wo steht, im ersten Jahr. Und das fünfte Jahr sieht ganz anders aus und das zehnte schon sowieso. Also da bitte jetzt selbst rechnen, gut beraten lassen. Das wird nicht für jeden funktionieren.
Letzter Punkt und dann, glaube ich, schließen wir das auch. Und es gibt auch Möglichkeiten, nochmal mit speziellen Gutachten den Abschreibungszeitraum, also die Prozent-AFA, zu beeinflussen.
Bei Bestandsobjekten?
Und da wird natürlich auch jetzt versucht, viel zu schieben. Also das ist ein eigenes Thema.
Bestandsobjekte?
Ja.
Okay, also da geht es um die traditionelle lineare Abschreibung.
Und
okay,
da kann man Erhöhungen machen, wenn man bestimmte Kosten nachweist, wenn man bestimmte Gutachten hat. Jetzt wird also dieses Thema AFA gespielt, so wie du es sagst. Vorsicht bei dem, was in den Social-Media-Kanälen alles kommt.
Gut. Das würde ich sagen, war eine schnelle, dennoch gründliche Betrachtung dessen, was da gerade passiert ist. Zusammenfassend ist schon in Kraft getreten, die 5% gibt es schon, gilt für Neubau. Also da
Vermietung.
Genau, Neubau, Kapitalanlage. Also da vorsichtig sein, gut prüfen, ob's auf euch zutrifft. Nicht zu sehr mitreißen lassen von irgendeiner Euphorie, die da jetzt unter Umständen gerade auftritt. Punkt. So, wir haben mal wieder bessere News. Schön, schön. Also das Wort Neubau und gute News haben wir lange nicht mehr in einer Folge gemeinsam verwendet. Zumindest nicht ohne einen Keine dazwischen.
Also ich bin dann schon wieder bei meinem Thema, auf eine gute Zukunft mit Neubauimmobilien.
Ja, also an der Stelle muss ich sagen, freue ich mich, dass es gute News gibt für Bauträger und ähnliche. Die haben, glaube ich, sehr lange auf gute News gewartet. Toi, 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 dass da jetzt auch der Verkauf zügig wieder anläuft. Wir Insolvenzen vermeiden. Ich glaube, das ist in aller Leute Interesse. Was dann der spätere Effekt ist, da ist die Politik für zuständig. Da sehe ich die Bauunternehmen an der Stelle nicht in der Pflicht. So, dann würde ich sagen, mache ich die Formalitäten zum Schluss. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr Anmerkungen, Erfahrungen, Fragen oder ähnliches habt oder ihr auch quasi einfach das Rechenbeispiel sehen wollt oder ein Rechenbeispiel sehen wollt, schaut gerne auf Instagram vorbei. Dort posten wir immer begleitendes Material, was wir euch hier auf der Tonspur nicht so gut mitgeben konnten. Schaut vorbei, Lagebericht-Podcast. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns da ein Follow dalasst. Und ansonsten gibt es uns natürlich auch auf LinkedIn. Dort werden ähnliche Materialien gepostet, immer zu jeder neuen Folge. Dort gibt es aber natürlich auch Peter und mich. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns bei uns meldet, wenn ihr uns vernetzt. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Und dort könnt ihr natürlich auch Fragen, Rückmeldungen, Korrekturen oder ähnliches immer gerne uns zukommen lassen. Ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Das geht vor allem bei Spotify und Apple Podcasts innerhalb von einem Klick und hilft uns extrem weiter gefunden zu werden, damit auch weitere Hörer und Hörerinnen dazukommen. Ansonsten empfehlt uns gerne weiter. Auch das ist etwas, worüber wir uns immer sehr, sehr freuen, wenn jemand, also es passiert immer mal wieder, dass man unterwegs ist und jemand sagt, ich höre euch, ich habe euch letztens mit meinen Eltern im Auto gehört und ihr hört euch.
Oder ich kenne sie.
Genau. Ich wurde letztens anhand von meiner Stimme erkannt. Das ist auch ein sehr spannendes Podcast-Phänomen. Nee, aber das hilft uns natürlich extrem weiter, dafür zu sorgen, dass wir hier wöchentlich für euch auch weiter am Start sein können. Peter, du hast es zwar schon gesagt, aber das letzte Wort gehört trotzdem wie immer dir.
Ja, ich bleib dabei. Auf eine gute Zukunft mit Neubauimmobilien.
Bis dann.